Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ein gigantischer Wettbetrug erschüttert die Fußballwelt.
This is the first time that we've established substantial evidence that organized crime is also now operating in the world of football.
Die Mafia ist im Fußball angekommen, sagt Europol-Direktor Rob Wainwright. Dann, Großbritannien will die Schraube anziehen. Fehlbare Banken sollen zerschlagen werden.
No more rewards for failure. No more too big to fail.
Schluss mit too big to fail, verlangt Finanzminister George Osborne. Dazu auch die Schweizer Diskussion um Eigenkapitalpolster bei den Banken. Und sprecht endlich die Sprache der Jugend. Das verlangt Schriftsteller Ezzedine Choukri-Fischere von den Politikern. Ein Kaffeegespräch in Kairo. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Im Fußball sorgt für gewöhnlich höchstens ein Finalspiel für einen solchen Wirbel. Heute ist das aber auch Europol gelungen. Die Europäische Polizeibehörde hat nach eigenen Angaben den größten Wettskandal der Fußballgeschichte aufgedeckt. Bekannt gegeben wurden allerdings vor allem Zahlen. Welche Mannschaften involviert sind, bleibt vorerst unklar. Ueli reist mit dem, was man weiß.
Europol-Chef Rob Wainwright sprach an der Medienorientierung in Den Haag von einem traurigen Tag für den europäischen Fußball.
I think this is a sad day for European football.
Wie groß das Ausmaß ist, untermauerte Wainwright mit Zahlen. Alleine in Europa seien zwischen 2008 und 2011 fast 400 verdächtige Spiele ermittelt worden. Insgesamt sind laut Europol 425 Personen involviert, und zwar aus allen Bereichen: Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre und Kriminelle. Und es geht dieses Mal nicht nur um Spiele unterer Ligen, betroffen seien auch zwei Partien der Champions League sowie Spiele der EM- und WM-Qualifikation. Welche Spiele und welche Meisterschaften betroffen sind, wollte Europol aber noch nicht bekannt geben, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden. Verdachtsmomente gibt es nicht nur gegen Spiele auf europäischem Boden, auch rund 300 Spiele in Afrika, Asien und Südamerika werden genauer untersucht. Allerdings steht man da erst am Anfang. Klar ist, dass auch Spiele in der Schweiz betroffen sind. Hier handelt es sich laut der Bundesanwaltschaft aber um bereits bekannte Partien. Diese haben zum Teil im letzten Herbst zur Anklage vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona geführt. Auch Peter Chiron, der Präsident des Schweizer Fußballverbandes, hat keine näheren Angaben.
Ich habe keine Fakten, keine irgendwelche Beweise. Ich weiß nicht, welche Spiel das da sollte involviert sein. Und solange ich keine super Auskünfte habe, keine super Informationen habe, kann ich nicht gut Stellung nehmen.
Laut Europol-Chef Wainwright sind bis jetzt rund 2 Millionen Euro Bestechungsgelder und rund 8 Millionen Euro Wettgewinne sichergestellt worden. Die Manipulationen gingen offenbar von einem Kartell in Asien aus, das über ein weltweites Netzwerk bis zu 100.000 Euro an Spieler und Funktionäre zahlte, um zum gewünschten Resultat zu kommen. Erstmals, so Rob Wainwright, sei die organisierte Kriminalität im Fußball nachgewiesen.
Ueli Reist aus der SRF Sportredaktion. Einer, der sich sehr gut auskennt mit den Machenschaften im Fußball, ist Autor Thomas Kistner. Er schreibt auch für die Süddeutsche Zeitung. Ein Gespräch mit ihm nach den Nachrichten und die hat jetzt Eva Gammeter.
Das britische Bankenwesen soll grundlegend neu organisiert werden. Das kündigte Finanzminister Osborne an. Banken müssten künftig die Gelder ihrer Sparer vollständig von riskanten Geschäften abtrennen. Geldhäuser, die sich nicht an diese neuen Regeln hielten, würden zerschlagen. Und falls eine Bank in Schwierigkeiten gerate, solle sie nicht mehr vom Staat gerettet werden. Auch in Deutschland sollen Banken künftig ihre Sparer gegen riskante Geschäfte absichern. Die Regierung droht Bankmanagern mit bis zu 5 Jahren Haft, falls sie gegen die verschärften Sorgfaltspflichten verstoßen. Die USA und Frankreich wollen die afrikanischen Truppen in Mali raschmöglichst unter die Führung der UNO stellen. Es gehe um die Sicherung des Friedens in dem westafrikanischen Land, sagte Frankreichs Präsident Hollande nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Biden in Paris. Biden zeigte sich beeindruckt vom Mut und der Effizienz französischer Truppen, die malische Einheiten im Kampf gegen islamistische Rebellen unterstützen. Die Präsidenten von Afghanistan und Pakistan, Karzai und Zardari, rufen die Taliban zu einer friedlichen Zukunft in Afghanistan auf. Der gemeinsame Appell erfolgte nach einem Treffen der beiden mit dem britischen Premierminister Cameron in London. Ziel sei ein Friedensabkommen mit den Taliban innerhalb eines halben Jahres. Für die Friedensverhandlungen zwischen Vertretern der Taliban und dem Hohen Friedensrat Afghanistans soll in der katarischen Hauptstadt Doha ein Büro eröffnet werden. In Neuenburg hat das Spital La Providence die fristlose Entlassung von 22 streikenden Angestellten angekündigt. Die illegale Aktion könne nicht weiter toleriert werden, teilte die Direktion mit. Die 22 Mitarbeiter waren vor Wochen in den Streik getreten. Sie protestierten gegen den Verkauf der Klinik an eine Privatspitalgruppe, mit welchem ihre Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert würden. Die Gewerkschaft SINA bezeichnet die Kündigungen als widerrechtlich und will Einsprache erheben. Der Wirtschaftsdachverband Economy Swiss lehnt das revidierte Raumplanungsgesetz ab, über welches am 3. März abgestimmt wird. Das Gesetz sei das falsche Instrument zur Bekämpfung der Zersiedelung und des Landverschleißes. Viele Gemeinden hätten bereits Maßnahmen ergriffen für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden, so Economy Swiss. Der Verband möchte aber, dass der Bund das verdichtete Bauen fördert. In der Schweiz ist die Gefahr einer Immobilienblase im vierten Quartal 2012 nochmals leicht gestiegen, das meldet die UBS. Ihre Experten sehen das größte Korrekturpotenzial weiterhin um die Wirtschaftszentren Zürich und Genf, aber auch in einigen Tourismusgebieten. Die Immobilienpreise steigen, weil die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen groß ist. Dies einerseits wegen der extrem tiefen Zinsen und damit günstigen Hypotheken, andererseits wegen der anhaltenden Zuwanderung in die Schweiz. Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch hat seinen Gewinn im letzten Jahr um 26% gesteigert auf 1,6 Milliarden Franken. Der Umsatz von Swatch war bereits vor rund 3 Wochen bekannt gegeben worden. Er stieg letztes Jahr um 14% auf 8,1 Milliarden Franken. Swatch schuf 1500 neue Stellen, 900 davon in der Schweiz. Die Bank Julius Baer hat letztes Jahr gut 430 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind 8% mehr als im Jahr zuvor. Die verwalteten Vermögen wuchsen auf fast 190 Milliarden Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.363 Punkten, minus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.891 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 23,03 gehandelt, der Dollar zu 90,86 Rappen. Das Wetter. Morgen in den Alpen und im Süden teils sonnig, im Flachland erneut Regen, ab 700 Metern Schnee. Im Süden erst gegen Abend nass. Höchsttemperatur 5 bis 9 Grad bei starkem Westwind.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Hier geht es um den Streik in Griechenland. Dann Wirtschaft, too big to fail gleich zweimal. Die britische Bankreform, die in London angekündigt worden ist. Und auch die Frage, wie groß ist denn zu groß? Ein schwieriges Wort, antizyklischer Kapitalpuffer. Es geht um den Immobilienmarkt. Und ewig winkt Berlusconi. Um das zu verstehen, geht's ab zum Barbiere in Rom. Und schließlich das andere, Ägypten.
This is a different Egypt that is coming out. It has a different take on politics. And the way the political class is conducting business doesn't take account of this way.
Die Politiker verpassen die Zeichen der Zeit im Café mit Professor Ezedin Shukri-Fischere. Doch zuerst Fußball. Das organisierte Verbrechen ist bewiesenermaßen in diesem Sport angekommen und wie? Hunderte Spiele manipuliert. Betroffen sind auch Champions League, WM- und EM-Qualifikationsspiele. Mehrere hundert Matches stehen im Verdacht. Über 400 Verbandsfunktionäre, Spieler und Schiedsrichter aus 15 Nationen. Die Zahlen sind enorm, die Europol in 18 Monaten Untersuchung herausgefunden hat. Ich sprach darüber mit Thomas Kistner, er kennt sich bestens aus, auch hinter den Kulissen des Fußballs, hat sein Buch über die FIFA geschrieben und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Das Ausmaß des Betrugs hat Thomas Kistner jedenfalls nicht überrascht.
Man darf sich da nichts vormachen. Das ist so weit verbreitet, dass man allenfalls jetzt sagen kann, Respekt für die Behörden, die hier so umfassend den Betrügern auf der Schliche sind. Das verdankt sich sicherlich auch dieser neuen Art der Zusammenarbeit der bei Europol zusammengefassten Arbeitsgruppe. Aber die Zahl an sich, glaube ich, stellt nichts anderes dar als die Spitze des Eisberges.
Schauen wir uns diesen riesigen Betrug einmal etwas genauer an. Da wird manipuliert bei Wetten, da wird manipuliert bei Spielen. Wie muss man sich vorstellen, wie gehen die vor?
Naja, also es gibt, wenn wir mal die in Deutschland ansässige Gruppe nehmen, die wir da als beispielhaft heranziehen können, so wird allgemein operiert. Da sitzen ganz oben die Wettpaten, die klüngeln das System aus. Auf was können wir setzen, wo fließen die Gelder hin, wie holen wir sie zurück? In Asien natürlich in der Regel, weil sich dort in Ermangelung von irgendwelchen Obergrenzen für Wetteinsätze und in Ermangelung von jeglicher Aufsicht natürlich viel, viel besser und viel mehr zocken lässt als hier in Europa, wo es vergleichsweise regulierte Märkte gibt. Von denen ausgehend wird ein Netzwerk von Leutnants, von Läufern in verschiedenen Ländern etabliert. Die wiederum sprechen dort einzelne Vereine oder Spieler an. Oder Schiedsrichter, je nachdem, wie man den Betrug drehen will. Und sind zugleich umgeben von einem Ring von Zockern, die dann bei verschiedenen Wettbüros die entsprechenden Einsätze tätigen.
Es ist ja auffällig, dass es oft um tiefe Ligen geht. Auch die Fälle, die in Deutschland bereits bekannt sind, da geht es um Viertligaspiele. Jetzt ist auch die Rede von EM- und WM-Qualifikationsspiele, Champions-League-Spiele. Geht es da tatsächlich dann auch um wirkliche Top-Spiele?
Also Champions League ist natürlich schon die Top-Ebene. Was die EM- und WM-Spiele angeht, das sind natürlich Qualifikationsspiele gewesen. Und die kennen wir auch schon aus den Bochumer Ermittlungen. Also gerade im WM-Bereich, denke ich mal, kann jetzt hier in dem Europol-Fundus nichts Neues sein, weil die Ermittlungen reichen nur bis 2011. 2011 gab es noch keine WM-Qualifikationsspiele für Brasilien 2014. Also muss es ja notabene Südafrika gewesen sein, die Südafrika-WM. Und ich kann mir im Moment eigentlich nur vorstellen, dass es vielleicht ein interessantes Champions League-Spiel geben könnte. Eins in England, da ist zumindest nach meinen Informationen, gibt es da ein umstrittenes Unentschieden, das in England stattgefunden haben soll.
Welches denn?
Das ist nicht bekannt, entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. Aber die Verdachtslage ist wohl die, dass es da ein Unentschieden gegeben haben soll in den letzten 2-3 Jahren. Das auf dem Prüfstand ist. Und eins können wir uns natürlich vorstellen, wenn ein Champions League-Spiel, egal ob Vorrunde oder später, in England auf dem Prüfstand steht und wenn sie das bewahrheiten sollte, dann wäre natürlich richtig Feuer unterm Dach.
Nun haben ja FIFA und UEFA eigentlich ein Frühwarnsystem. Nützt das denn gar nichts?
Nein, das kann man ungefähr vergleichen mit den Dopingkontrollen im Sport, wenn wir im Sport bleiben wollen. Das sind so mehr oder weniger exorzistische Übungen. Es macht zwar Sinn, sowas zu etablieren natürlich, sonst ist ja Tür und Tor offen für jegliche Art von Manipulation. Wenn man gar keine Wettbewegung, gar keine Wettmuster mehr erkennen kann, dann kann jeder alles treiben. Aber diese Wettradarsysteme sind dazu da, umgangen zu werden, genauso wie sie Dopingkontrollen sind. Und das geht mit Leichtigkeit. Und spätestens, wenn in Asien gezockt wird, online und über illegale Buchmacher, da kommt natürlich kein Wettbeobachter mehr hin.
Und das ist erst die Spitze des Eisbergs. Ja, wie groß ist denn dieser Eisberg?
Das ist wirklich spekulativ, das zu sagen. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass weltweit im Sportwettenbereich die Umsätze nach Experteneinschätzung jährlich 400 Milliarden Dollar betragen sollen und gut die Hälfte allein auf den Fußball entfällt, dann können Sie sich vorstellen, wie riesig da die Gewinnmargen sind, wie groß dieser Zockerbereich ist. Also es gibt Champions League-Spiele, auf die wird mehr als 10 Millionen Euro gesetzt. Also dass da natürlich auch ein Haufen faules Geld dabei ist, kann man sich gut vorstellen.
Wie kann man sich denn dagegen schützen? Wie kann man das verhindern?
Das ist im Moment die allergrößte Frage. Lässt sich gar nicht erkennen, wie man das machen soll. Eine Regulierung dieser internationalen Wettmärkte, insbesondere fernöstlichen Wettmärkte, erscheint derzeit als eine Herkulesarbeit, an der selbst die Vereinten Nationen scheitern müssten.
Das war Thomas Kistner, ist Autor und auch Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Britische Banken haben in der jüngsten Finanzkrise eine ebenso traurige Figur gemacht wie die schweizerischen. Milliardenschwere Rettungspakete vom Staat, Skandale noch und noch, all das erlebte man auch auf den britischen Inseln. Um zu verhindern, dass spekulative Abenteuer das gewöhnliche Bankengeschäft in Mitleidenschaft ziehen, will London die Banken künftig stärker kontrollieren. Geht es nach Schatzkanzler George Osborne, bekommt die Bankenaufsicht sogar das Recht, fehlbare Banken zu zerschlagen. Dazu der Bericht von Martin Aliot.
2013 is the year when we reset our banking system.
Dieses Jahr werde das britische Bankensystem neu konfiguriert, versprach der britische Schatzkanzler George Osborne heute. Konkret will die konservativ-liberale Koalition ihre Bankengesetzgebung in den nächsten 12 Monaten unter Dach und Fach bringen. Wirksam werden die Regelungen dann schrittweise bis 2019. Die Faust im Sack allein, bemerkte Osborne, nütze niemandem. Bankbosse zu verwünschen, sei nicht genug.
Let's take the anger we feel about the banks and turn it into change.
Der Zorn über das Verhalten der Banken müsse vielmehr zum Motor für Reformen werden. Bisher hatte die Regierung einen Mittelweg gesucht, um die soliden, langweiligen Teile des Bankgeschäfts vor den Risiken der Casino-Operationen zu beschützen. Schutzzäune, Ringfences sollten das Detailgeschäft und damit im Schadenfall auch den Steuerzahler isolieren. Das ist nun nicht mehr genug.
In America and elsewhere, banks found ways to undermine and get around the rules. Greed overcame good governance.
Im Ausland hätten Banken aus purer Gier Wege gefunden, diese Schutzvorkehrungen zu umgehen. Das könne wieder passieren. Deshalb werde er den Schutzzaun unter Strom setzen.
In the jargon, we will electrify the ring fence.
Keine Belohnung mehr für Fehler, keine Nötigung des Steuerzahlers mehr wegen der schieren Größe der Banken.
No more rewards for failure. No more too big to fail.
Konkret wird nun Folgendes geplant.
And today we will go further than previously announced.
Die Investmentbanken müssen eigene, separate Direktoren haben und ihre Risiken aus eigener Kraft absichern, ohne Zugriff auf die Spargelder der normalen Banken.
And the investment bank won't be able to use your savings to fund their inherently risky investments.
Und wenn dann erneut Mist gebaut werde, solle die Bankenaufsicht, ab April wieder die Bank von England, die drakonische Vollmacht erhalten, den Investmentarm der Bank gänzlich abzuspalten.
If a bank flouts the rules, the regulator and the treasury will have the power to break it up altogether. Full separation, not just a ring fence.
Aus dem elektrischen Zaun würde dann ein Graben. Die Investmentbank kann bankrott gehen. Wie sich das in der Praxis dann anfühlt, wird sich weisen. Aber die Bank von England erhält nun einen ziemlich wuchtigen Knüppel, um den Übermut der Banken zu bremsen.
Martin Aliot. Die Schweiz hat ihre Bankenregulierung ebenfalls verschärft. Dickere und bessere Eigenkapitalpolster sollen verhindern, dass der Staat wieder eine Grossbank retten muss. Aber ob das reicht? An der Universität St. Gallen haben Bankenchefs und Bankenregulierer heute genau darüber diskutiert. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler war dabei.
Joe Ackermann gehört zu den bekanntesten Absolventen der Universität St. Gallen. Heute kehrte er zurück an seine HSG, um vor einer Schar von anderen HSG-Alumni über den Zustand der Bankbranche zu referieren. Ackermann nutzte die Gelegenheit, um eine Lanze für Großbanken zu brechen.
Im Rahmen der «Too big to fail» Diskussion wird zwar häufig behauptet, dass Universalbanken wegen ihrer Größe eine besonders große Gefahr für die Stabilität des Finanzsektors bedeuten. Doch zum einen stellt Größe per se meines Erachtens keine Gefahr dar, sondern eher die Vernetztheit.
Größe ist also kein Problem, sagt Ackermann, der trotz seines Wechsels in die Versicherungsbranche noch immer primär als Banker wahrgenommen wird. Seines Erachtens kann es gar ein Segen sein, wenn Banken groß sind.
Denn dadurch sind sie eher in der Lage, eine Störung in einem Marktsegment abzufedern und die breite Diversifizierung von Erträgen, von aktiver und passiver, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen aller Art.
Entsprechend skeptisch beäugt Ackermann die verschärfte Bankenregulierung rund um den Globus. Auf die Diskussion, ob Bankregeln einer Volkswirtschaft mehr schaden als nützen, ließ sich der zweite prominente Redner in St. Gallen aber gar nicht erst ein. Denn Patrick Raflaub, der Direktor der Bankenaufsicht FINMA, ist überzeugt, es braucht mehr Regeln. Im Fokus steht für Raflaub dabei aber nicht das Zerschlagen von Großbanken, wie es der britische Schatzkanzler heute skizziert hat. Im Fokus stehen für den FINMA-Direktor viel mehr Regeln, um Großbanken künftig tatsächlich in den Konkurs schicken zu können. Heute, 5 Jahre nach Ausbruch der Krise, sei es noch immer nicht möglich, eine Großbank wie etwa die UBS im Krisenfall fallen zu lassen und abzuwickeln, ohne dass damit ganze Volkswirtschaften mit in den Abgrund gerissen werden, stellt Raflaub ernüchtert fest. Das ist laut dem FINMA-Direktor das größte Problem, das es jetzt noch zu lösen gilt.
Je glaubwürdiger eine Abwicklungsstrategie ist, umso wahrscheinlicher werden sich Kapitalgeber dann doch noch zusammenraufen und im entscheidenden Moment halt dann doch noch Kapital einschießen.
Genau das sei nämlich in der letzten Krise das große Problem gewesen, erinnert sich Raflaub.
Sie haben sehr wohl intensive Verhandlungen gehabt über die berühmten Wochenenden, aber am Schluss wussten alle außer dem Finanzminister, dass sie vom Tisch aufstehen können und weglaufen können, ohne große Kosten für sie selbst, und dass der Finanzminister am Schluss dann die Tasche halten würde.
Die Tasche mit der Rechnung drin. Raflaub will künftig die Aktionäre und Kapitalgeber zur Kasse bitten, statt die Steuerzahler. Das ist aber schwierig, solange Banken international tätig sind, ihre Aktionäre und Kapitalgeber über den Globus verteilt sind, das Konkursrecht aber national geregelt ist. So besteht die Gefahr, dass sich Länder wie die USA oder Großbritannien dagegen wehren werden, wenn ihre Landsleute einen Teil der Konkurskosten einer ausländischen Bank tragen müssen. Raflaub sieht nur einen Ausweg.
Der Idealfall wäre ein globales, ein sozusagen supranationales Zwangssanierungs- und Restrukturierungskonzept mit auch supranationaler Kompetenz. Davon sind wir sehr weit entfernt und es ist nach meiner Meinung unrealistisch, das zu erwarten.
So der oberste Schweizer Bankenaufseher. Ähnlich groß ist die Ernüchterung bei Bankenprofessor und Gastgeber Manuel Ammann.
In diesem Bereich dieser möglichen Abwicklungsprozeduren für große Banken muss man heute feststellen, dass international hier diese Koordination bisher eher schlecht als recht funktioniert hat.
Derweil setzt Großbritannien auf eine Zerschlagung von Banken im Krisenfall oder die Schweiz setzt auf dickere Eigenkapitalpolster. Aber solange die einzelnen Länder beim Konkursrecht nicht über die Landesgrenzen hinweg zusammenspannen, solange bleibt das Too-Big-to-Fail-Problem ungelöst.
Evelyn Kobler. Die Preise für Wohnungen und Häuser in der Schweiz steigen dauernd an. Laut der neuesten Untersuchung der UBS ist die Gefahr einer Blase nochmals leicht gestiegen. In der Politik werden deshalb strengere Regeln für den Immobilienmarkt diskutiert. So könnte der Bundesrat den Banken vorschreiben, das Geschäft mit Hypotheken mit noch mehr Eigenkapital abzusichern. Antizyklischer Kapitalpuffer nennt sich das. Ob es den braucht, das wollte Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr wissen.
Allein die Drohung mit diesem bislang unbekannten Instrument macht den Schweizer Banken Kummer. Je nach Ausgestaltung des Kapitalpuffers müssten sie im Maximalfall 5 Milliarden Franken mehr auf die Seite legen, schätzen Experten. Allerdings, die Kosten für das zusätzliche Eigenkapital trägt nicht die Bank, sondern der Kunde. Hypotheken würden teurer, viele Leute könnten ihren Wunsch nach den eigenen 4 Wänden nicht mehr verwirklichen, aus der Immobilienblase würde so Druck abgelassen, argumentieren die Befürworter. Daniel Kalt, Chefökonom der UBS, bezweifelt das.
Das wird den Immobilienmarkt kaum abbremsen, weil das verteuert eine Hypothek ganz, ganz geringfügig nur.
Für die Hypothek eines einzelnen Kunden fielen die schärferen Eigenkapitalanforderungen praktisch nicht ins Gewicht.
Wir reden da über 0,1 Prozentpunkte vielleicht. Und mit einer effektiven Zinssteigerung in diesem Bereich verhindern Sie nicht eine Immobilienblase. Da müssten wir Zinssteigerungen im Bereich von 2-3% sehen.
Darüber hinaus ist der Kapitalpuffer umstritten, weil er für alle Banken gleichermaßen gelten würde in der ganzen Schweiz. Und das, obschon die Immobilienmärkte nur in einzelnen Regionen boomen, in den Wirtschaftszentren Zürich und Genf oder in Tourismusgebieten. Wohl aus dieser Überlegung habe der Bundesrat den Kapitalpuffer bisher noch nicht angeordnet, sagt der Ökonom Rudolf Strahm.
Man ist wahrscheinlich auch in der Nationalbank und im Finanzdepartement im Dilemma, wann soll man eingreifen und wenn man eingreift, wie könnte man das gezielt machen und nicht schweizweit.
Trotz Dilemma, Strahm befürwortet den zusätzlichen Kapitalpuffer.
Das Instrument ist richtig und wichtig. Es muss auch irgendwann eingeführt werden, auch gegen Widerstand einiger Banken.
Widerstand gegen strengere Vorgaben leisten die Banken auch deshalb, weil sie bereits selber aktiv geworden sind. Seit vergangenem Juli sind sie vorsichtiger bei der Vergabe von Hypotheken. Beim Abschluss einer Neuhypothek verlangen sie für 10% hartes Kapital, Kapital, das die Kunden nicht aus der zweiten Säule der Pensionskasse beziehen. Zudem muss die Schuld in maximal 20 Jahren auf 2/3 reduziert werden. Das zeige Wirkung, sagt UBS-Chefökonom Daniel Kalt.
Das, denke ich, wird vor allem auch dazu beitragen, dass Leute aus Einkommensschichten, die tiefer liegen, eher davon abgehalten werden, jetzt Immobilien zu kaufen. Also ich glaube, das kann helfen, dass dieses enorme Wachstum etwas abgebremst wird. Ja.
Die Maßnahmen, die unter dem Dach der Schweizerischen Bankiervereinigung entwickelt wurden, erfüllten ihren Zweck, bestätigt ETH-Professor Didier Sornet, der die Entstehung von Immobilienblasen untersucht.
On voit dans nos études que il y a des effets. On a identifié effectivement déjà que un certain nombre de bulles se sont arrêtées et on voit une stabilisation des prix, peut-être baisse comme ça, mais rien d'alarmant.
In einzelnen Regionen seien die Immobilienpreise nach wie vor hoch, hätten sich aber stabilisiert, konstatiert der Spezialist für Unternehmensrisiken. Sonnet befürchtet keinen Immobiliencrash.
Je ne suis pas inquiet pour un crash.
Viel wahrscheinlicher sei indes eine sanfte Landung. Trotzdem befürwortet der ETH-Professor den antizyklischen Kapitalpuffer, denn dadurch würden die Banken stabiler.
Je suis d'une manière générale effectivement pour ces types de réglementations qui vont vers une plus grande stabilité.
Mehr Stabilität im Bankensektor kann nur von Vorteil sein, denn ob eine Immobilienblase da war, weiß man erst, nachdem sie geplatzt ist. Mit einem zusätzlichen Kapitalpuffer könnten die Banken aber Ausfälle bei Hypothekarkrediten besser auffangen. Damit könnte verhindert werden, was in den 1990er Jahren geschah. Als damals der Immobilienmarkt zusammenbrach, geriet manche Bank in Schieflage. Die Spar- und Leihkasse Thun ging sogar Konkurs.
Ivan Lieberherr mit seinem Bericht. Ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem Abstecher zum Friseur in Rom und einem Besuch im Café in Kairo. Zuerst aber geht's nach Griechenland. In der Ägäis ist es dieser Tage außergewöhnlich ruhig. Es verkehren kaum Fähren zwischen Griechenland und seinen Inseln. Die Fährleute streiken. Und heute schlossen sich auch die Bauern dem Streik an. Sie blockierten wichtige Verkehrsadern. Ich fragte Werner van Gent, was hat das für Folgen in Griechenland?
Ja, zunächst einmal die Insel, die Griechenland und die Insel, das ist eine Einheit und wenn das verbrochen wird, dann ist das enorm problematisch. Zum Beispiel, es ist kaum eine Möglichkeit, um die Agrarprodukte von Kreta aufs Festland zu transportieren. Jetzt heute haben die Gewerkschaften eine Ausnahme gemacht. Sie haben genehmigt, dass eine Fähre nach Piräus fährt mit Agrarprodukten aus Kreta. Aber das ist natürlich keine Lösung.
Die blockierten Verkehrsadern, spürt man das auch bei der Versorgung?
Das spürt man noch nicht. Das ist etwas, wo die Leute sehr viel Angst haben davor. Das hat es nämlich in der Vergangenheit immer wieder gegeben, dass die Bauern mit ihren Traktoren bei Tembi, also im Zentrum von Griechenland, an einem sehr neuralgischen Punkt die Straße blockiert haben. Dadurch ist Griechenland jeweils in zwei Teilen geteilt worden.
Was erzürnt denn die Streikenden so sehr?
Das sind natürlich zwei Sachen. Auf der einen Seite die Seeleute, denn Seeleuten geht es nicht gut, das ist ganz klar. Die Einnahmen aus dem Fährgeschäft sind stark zurückgegangen. Das war bereits im Sommer spürbar. Es sind sehr viel weniger. Griechen haben Ferien gemacht auf den Inseln und dadurch waren auch die Einnahmen des Fährbetriebes sehr viel kleiner. Und das bedeutet, dass sehr viele Fährunternehmen ihre Seeleute nicht ausbezahlt haben. Es gibt einzelne Schiffe, man spricht von 7 bis 8 Schiffen, die bis zu 7 Monate keine Löhne bezahlt haben.
Und was verlangen die Bauern?
Die Bauern verlangen mehr Geld, mehr Subventionen. Sie verlangen mehr eine Unterstützung für ihre Ölausgaben, für ihre Dieselausgaben, für ihre Traktoren. Das haben sie immer schon wieder gemacht, auch in der Vergangenheit. Das ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber man muss natürlich sehen, dass sehr viele Bauern in Griechenland sehr kleine Parzellen haben, sehr kleine Landstücke und eigentlich nicht überlebensfähig sind in einer europäischen Konkurrenzsituation.
Schuld an dieser schlechten Situation ist natürlich die Wirtschaftsentwicklung. Die Wirtschaft schrumpft seit Jahren in Griechenland und das hat auch mit dem Sparprogramm zu tun, das die Regierung umsetzen muss. Dafür hat sie auf der anderen Seite sehr viel Lob erhalten, nämlich von der sogenannten Troika, EU, Europäische Zentralbank und Währungsfonds. Also da ist der Clinch zwischen Frust im Inland und Lob aus dem Ausland.
Ja, sie hat mehr gespart als gedacht. Also die Staatsausgaben sind runtergegangen, stärker runtergegangen, als man erwartet hatte. Und dadurch bekam es Lob in Brüssel und in Washington. Das ist klar. Auf der anderen Seite eine Strukturreform, die wirklich sehr nötig wäre, auch im Agrarsektor. Diese Reform hat es noch nicht gegeben. Und da liegt natürlich ein enormes Problem, wenn die Leute einerseits glauben, es könnte weitergehen wie bis anhin mit Subventionen für zum Beispiel Baumwolle oder für Tabak. Und das ist alles, was relativ schwierig ist im europäischen Kontext. Und auf der anderen Seite eine Regierung, die sagt, nein, wir können nicht mehr zusätzliche Subventionen geben. Wir müssen sparen und wir haben gespart und müssen weiter sparen.
Insgesamt, Werner van Gent, wie funktioniert diese Dreierparteienregierung?
Also, dass sie funktioniert, ist ein Wunder. Das sind ja völlig unterschiedliche Gruppierungen. Da ist die Nea Demokratia, eine rechtskonservative Gruppierung. Da ist die PASOK, eine ehemalige sozialistische Regierung. Und dann sind das die Linke des Dimar. Dass es überhaupt funktioniert, ist darauf zurückzuführen, dass es für all diese Parteien keine Alternative gibt. Es geht eigentlich besser, als man erwartet hat, aber sie können natürlich ihren Wählern nicht wie in den letzten 30 Jahren mit großen Versprechungen, mit großen Deklarationen bei der Stange halten. Das ist auch ein zusätzlich politisches Problem und davon profitiert natürlich die Opposition.
Wer profitiert denn dort am meisten?
Zunächst einmal hat sehr stark das Linksbündnis von Alexis Tsipras profitiert. Mittlerweile sind auch die Kommunisten, die eigentlich in die Versenkung geraten waren, sind wieder gekommen, weil hinter den Protesten der Bauern und hinter den Protesten der Seeleute stecken die kommunistischen Gewerkschaften. Auf der anderen Seite des Spektrums ist natürlich die Rechtsradikalen, die Faschisten, sagt man auch, die sind gerade gestern wieder in Erscheinung getreten, hier in Athen mit einer Großkundgebung. Und das war ziemlich erschreckend, wenn man sieht, dass da offen nazistische Symbole verwendet werden.
Werner van Gent in Griechenland. Silvio Berlusconi ist als Ministerpräsident zurückgetreten. Er hatte sich lange genug dagegen gewehrt. 14 Monate ist das nun her und viele hatten mit ihm abgeschlossen. Doch der Mann der 1000 Versprechen ist zurück und je länger der Wahlkampf in Italien dauert, desto mehr holt der 78-Jährige auf. Womit wohl? Mit unrealistischen Versprechen. Massimo Agostinis forschte nach, was viele Italienerinnen und Italiener antreibt, Berlusconi abermals zu wählen. Obwohl er in seinen drei Amtsperioden versagt hat. Er war deshalb im römischen Arbeiterquartier Testaccio beim Coiffeur.
Qui si fanno i capelli ai amici, persone che vengono da 50 anni a fare i capelli qua.
Zu mir kommen die Leute aus dem Quartier, zum Teil seit 50 Jahren. Auch Roberto Benigni war einst mein Kunde oder Vittorio De Sica, diese beiden berühmten Schauspieler. Selbst der Pfarrer aus Testaccio lässt sich von mir die Haare schneiden. Er und ich, nun, Sie können es sich vorstellen, wir wissen über einiges Bescheid. Wir sind für viele Beichtväter.
E quindi noi siamo i confessori degli abitanti del quartiere.
Sandro Di Domenico ist 72 Jahre alt. Sein gefärbtes Haar leuchtet in tiefstem Schwarz. Sein Alter sieht man ihm nicht an. Seit einiger Zeit jedoch ist es Sandro, der den Kunden von seinem Leid klagt und nicht mehr wie früher umgekehrt.
Io devo continuare a lavorare perché la pensione è una pensione da fame.
Ich mache meinen Beruf gerne, auch mit 72. Aber es ist auch so, dass ich noch arbeiten muss. Ich habe eine Hungerrente von 500 Euro im Monat. Es stimmt, ich habe nie viel eingezahlt, weil ich nicht konnte. Aber ist es richtig, dass ich nach 57 Arbeitsjahren mit 500 Euro im teuren Rom durchkommen muss? Zudem lebt mein 46-jähriger Sohn wieder zu Hause. Der hat als Techniker bei einem Handyproduzenten gearbeitet. Seit 3 Jahren ist er zusammen mit fast allen anderen Technikerkollegen arbeitslos. Italien kennt keine richtige Arbeitslosenkasse, deshalb muss er wieder zu uns ziehen. Wenn das so weitergeht, wird mein Sohn mit 70 kaum eine Pension haben.
Quindi io ci avrò un figlio che quando ci avrà 70 anni non ci avrà neanche la pensione.
Wegen der angespannten Finanzlage hat sich Sandro ein zweites Standbein aufgebaut. Sein Coiffeursalon ist vollgepflastert mit Miet- und Verkaufsangeboten für Wohnungen in Testaccio und auf dem schicken Aventin. Die Anzeigen pinnt er an die Wand, hinter hunderte von Parfümfläschchen, Rasierpinsel, kleine und große Spiegel. Die Vermietung erfolgt, schwarz natürlich. Über die Wahlen redet Salvatore mit seinen Kunden kaum. Sonst könnten Geschäftsbeziehungen in die Brüche gehen, erst recht im eher links stehenden Testaccio.
A parte che qui, giorno per giorno, sti politici promettono delle cose, può darsi pure, non lo so.
Alle Kandidaten versprechen uns zurzeit das Blaue vom Himmel. Na, vielleicht halten sie ja das eine oder andere ein. Ich jedenfalls wähle Berlusconi. Ich habe ihn immer gewählt. Nicht, weil ich ihn besonders gut finde, aber ich stehe eher rechts. Und da ist er der Einzige, der mich überzeugt. Also gebe ich ihm nochmals eine Chance.
Proviamo un'altra volta con Berlusconi.
Nochmals eine Chance? Hatte Berlusconi nicht schon drei Chancen und hat er nicht alle, aber wirklich alle verspielt?
Beh, diciamo una parte sì, perché effettivamente non è che ha detto quello, ha fatto quello che ha detto anni fa.
Stimmt, teilweise bin ich sehr enttäuscht. Aber von allen Versprechungen, die die Politiker jetzt machen, gefallen mir die seinen am besten. Er verspricht uns einfachen Leuten am meisten.
Promette qualche cosa di più di per i poveri, diciamo così, no?
Beim Hinausgehen, als das Mikrofon schon ausgeschaltet ist, gesteht Sandro. Er wähle Berlusconi auch, weil er vermutlich im Kampf gegen die Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit am wenigsten ausrichten werde. Für ihn, Sandro, sei sein kleiner Handel mit Mietliegenschaften überlebensnotwendig. Ohne den oder legalisiert mit 60% Steuerlast könnte er seinen Sohn und seine Frau nicht durchbringen. Sandro Di Domenico ist nicht der Einzige, der so argumentiert. 50% der Italienerinnen und Italiener sind Steuerhinterzieher. Das ist das Wählerreservoir, aus dem Silvio Berlusconi schöpft.
Massimo Agostinis. Zwei Jahre nach dem Sturz von Hosni Mubarak stehen sich in Ägypten Opposition und Präsident unversöhnlich gegenüber. Die Polizei geht so brutal gegen Demonstranten vor, wie früher die Schergen des Mubarak-Regimes. Das hat das Video von der Misshandlung eines nackt auf der Straße liegenden Mannes dieses Wochenende einmal mehr gezeigt. Ägypten wirkt diese Tage wie ein Pulverfass. Auch der Schriftsteller, Professor und frühere Diplomat Ezzedine Choukri Fischere sagt, sein Land sei gespalten wie noch nie. Er sagt aber auch, es gebe einen Wandel, der nicht rückgängig gemacht werden könne. Irene Meyer hat Ezzedine Choukri Fischere in Kairo getroffen.
Es ist laut im kleinen Café und der strömende Regen draußen treibt immer mehr Leute ins Lokal, fast nur Junge. Für ein Radiointerview denkbar ungünstig, für eine Begegnung mit Ezzedine Choukri Fischere aber genau das Richtige. Die Jugend Ägyptens, auf sie legt ihren Fokus.
Truly, this is a different Egypt. There is a different Egyptian that is coming out. It has a different take.
Das ist ein anderes Ägypten, das sich hier artikuliert, mit einem ganz neuen Zugang zur Politik. Der fundamentale Wandel seit der Revolution ist, dass hier eine neue Kultur heranwächst und die Politiker genau dies nicht wahrnehmen. Das ist ein verhängnisvoller Fehler, sagt Fischere. Früher Diplomat, heute Universitätsprofessor und Schriftsteller, also von Berufswegen schon ein genauer Beobachter. Verstehen Sie mich nicht falsch, schränkt er ein. Ich bin kein Romantiker, sage nicht, die Jugend solle nun das Ruder übernehmen.
I am not saying, you know, there is some romanticism here about the youth.
Aber ich sage den Politikern und den alten Herren über 60 in der Regierung und in der Opposition,
you have to find ways to talk to these people, the language that they speak, and to understand their expectations, because
ihr müsst den Jungen zuhören, ihre Sprache und ihre Forderungen verstehen lernen, sagt Fischere. Im Moment tue sich ein riesiger Graben auf zwischen den Jungen auf der Straße und den Alten an den Schalthebeln der Macht. In der Tat, zwei Jahre nach dem Sturz von Hosni Mubarak herrscht Aufruhr in Ägypten. Auf der Straße radikalisiert sich die Jugend als Antwort auf ein Regime, das Ideologie und Namen gewechselt hat, im Grund aber genauso brutal und ignorant ist wie das Alte. Auch unter dem islamistischen Präsidenten Mursi schießt Ägyptens Polizei auf Demonstranten, verhaftet und foltert, wie jüngste Menschenrechtsberichte belegen. Mursi, das sei eine Kopie von Mubarak, sagt Ezzedine Fischere.
I think the new man in the government is replicating the behavior of the old man. This is all they know. It's like, you know,
Wie Kinder ihre Eltern kopieren, so kopiert Mursi Mubarak. Das sei alles, was er und seine Brüder im Geiste kennen würden. Und wie Mubarak betrachte diese alte Garde des neuen Regimes die Jungen arrogant als unmündige Kinder, die sie ignorierten oder noch schlimmer, ganz einfach übersehen. Dabei repräsentierten die Alten, die über 60-Jährigen, gerade mal 5% der Bevölkerung, die Jungen aber seien die neue Mehrheit. Die Hälfte der 80 Millionen Ägypter sei jünger als 30, betont der 52-jährige Fischer. Er weist darauf hin, dass nun junge Aktivisten diese alte, verkrustete Autorität herausforderten, weiterhin, jeden Tag, irgendwo im Land. Ihre Reaktion auf die Brutalität dieses Regimes bleibe nicht mehr gewaltlos, wie die letzten Tage zeigten. Und die Jungen lehnten auch die alten Oppositionspolitiker ab, die die Dynamik der Straße ebenfalls nicht verstünden oder sich vor allem um ihr eigenes Ego kümmerten. Interessanterweise beobachte er diesen Bruch in allen Lagern, so Fischer. Bei den Salafisten, den Muslimbrüdern, den Liberalen, den Linken. Überall seien die Jungen anders als die Alten, fordernd, freier im Denken, gleichzeitig pragmatisch. Hier habe ein unumkehrbarer Wandel eingesetzt, der in den Konflikt münden müsse.
We have lived under authoritarian rule for 6 years. And most of the older guys, but even the people who are older than me, the reaction is, oh, it's terrible, what can we do, and so on.
Wir Alten lebten Jahrzehnte unter dem autokratischen Regime und lamentierten, wie schlimm es sei und wir so ohnmächtig. Die Jungen aber antworten, was soll das, wir ändern etwas, so der Schriftsteller.
Sociologists and political scientists often overemphasize the impact of structures and often forget that it's all in the head. It's all in how people see things. You see a wall.
Es sind nicht nur die oft überschätzten Strukturen, es ist vor allem der Wandel im Kopf. Es geht um die Frage, wie man die Dinge sieht. Stellen Sie sich eine Mauer vor. Da gibt es jene, die klagen, oh, ist die hoch, da bleiben wir lieber sitzen und warten. Dann gibt es die anderen, die Farbe und Pinsel hervornehmen und die Mauer bemalen. Und die Dritten kommen und klettern darüber. Das ist der Unterschied im Kopf und dann in der Realität zwischen den Alten und den Jungen hier, sagt Ezzedin Shukri Fischer. Er ist hochkonzentriert im lärmigen Lokal. Plötzlich fragt er, waren Sie in Ägypten unter Mubarak? Haben Sie die Bleidecke gespürt, die über allem lag, die Grabesstille gehört? Dann wissen Sie, was ich meine. Das Blei wurde weggesprengt im Januar 2011, sagt der Autor. Aber 2 Jahre später sind Islamisten an der Macht, die keinen modernen freiheitlichen Staat wollen. Sie haben finanzstarke Förderer im arabischen Golf, die Opposition ist uneinig, die Aktivisten ohne Führung und Programm. Ezzedin Shukri Fischer lässt diesen Einwand zu. Mehr noch, er hat in seinem jüngsten Buch ein Zukunftsszenario für Ägypten entworfen, das einen schaudern lässt. Noch mehr Gewalt, Anarchie bis zum Bürgerkrieg, alles möglich. In einem Land, das zerrissen und gespalten sei, wie nie in der modernen Geschichte.
In modern history, I don't remember any time when it was so divided. And I think this division is probably unavoidable.
Es war nicht zu vermeiden. Immer wieder kommt dieser Satz im Gespräch. Ägypten habe keine andere Option.
What happened in January exposes the diversity in Egypt to the Egyptians. It shows us.
Im Januar 2011 haben wir Ägypter plötzlich gesehen, wer wir sind und was alles zu uns gehört. Die Islamisten, die Säkularen, die Frauen, die Leute vom Land, die Städte, die ganze Vielfalt dieses Riesenlandes. Wir haben einander entdeckt, aber wir wollen das, was wir sehen, nicht wahrhaben, erläutert der Autor.
The problem is, most in each camp think that the others are alien.
Jedes Lager betrachtet die anderen als Fremde. Die Islamisten sehen die Säkularen als Agenten des Westens. Die Säkularen bezeichnen die Islamisten als Saudis. Nein, das alles ist Ägypten, so Fischer.
And this clash we had all the time. Within us sometimes, but between us as well. When we realize this, it's a first step.
Dieser Konflikt war immer da, in uns selber oder zwischen uns, sagt der ehemalige Diplomat. Das zu realisieren sei der erste Schritt auf einem langen Weg. Er spiegelt sich jetzt praktisch in jeder Frage. Die Debatte um die Rechte der Frauen zeige dies exemplarisch. Keine politische Korrektheit mehr, alles sei entlarvt. Alle Lügen, alle Probleme, offen auf dem Tisch.
We didn't choose the revolution, it happened. It would have been calmer and quieter and more convenient if we have done this.
Wir haben die Revolution nicht gewählt. Sie geschah und sie geschieht, sagt Fischer. Die Option für einen ruhigen Wandel habe es nicht gegeben, wegen Mubarak. Die Ägypter hätten keine andere Wahl, als durch den dunklen Tunnel zu gehen, ohne zu wissen, wie lang er sei. Vielleicht, so sinniert Ezzedine Choukri-Fischere am Ende unseres Gesprächs, vielleicht sei dies der letzte Kampf der Ägypten vom Zeitalter der Moderne trenne. Vielleicht.
Das war Irene Meyer aus Kairo und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.